Habt ihr diesen herrlichen Dialekt von der Anja rausgehört? So, genau. Die Anja bzw. ihre Eltern kenne ich sehr gut. Anja kommt aus einer Künstlerfamilie, ihr Vater ist professioneller Cellist und da kommt echt ganz schön viel was raus aus Friedrichshafen. Und das war sehr cool, als wir vor 2 Wochen oder ungefähr 10 Tagen telefoniert haben. Hey, ich bin jetzt in der Nähe. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm am besten gleich vorbei. Das wird sicher schön. Stand-up gefällt mir eh ganz gut. Also, wie sagt man, Spontantheater, wobei er scheint doch geübt zu haben. Also, wer weiß denn, was die Anja vergessen hatte? Ja, und jetzt so von den Kindern? Ja, genau, Danke zu sagen. Erntedank und vielen Dank für die Zeugnisse, für das, was ihr erzählt habt, was Gott getan hat. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen, die jetzt nicht nach vorne kamen, nur deswegen nicht nach vorne kamen, weil sie gedacht haben, alle Ehre dem Herrn, sonst sieht es aus, als wäre ich ein toller Hecht. Und drum habe ich es nicht gesagt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr was mit Gott erlebt habt. Ich habe mir überlegt, soll ich da auch noch nach vorne springen? Und dachte später, okay, ich habe noch die Gelegenheit ins Mikrofon. Ey, es gibt so vieles, wo ich gerade staune und dankbar bin und denke, das sind so viele Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Und ich bin am Staunen. Und wisst ihr, was das Verrückte daran ist? Dass laufen die Dinge gut in unserem Leben, dann denken wir, wow, Gott ist so mit mir, der ist sowas von, der liebt mich echt. Und dann ändern sich ein paar Gegebenheiten und ich denke, so wie Charlie Brown, Gott hat mich verlassen, ich bin so eine arme Sau. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das so. Und ich bin dankbar für so viele Dinge, unter anderem für unsere Tochter Zoe, die wir dieses Jahr echt in unsere Familie mit aufnehmen konnten. Ich bin dankbar, dass wir am 1. Dezember umziehen in ein größeres Haus in der gleichen Straße, wo wir gesagt haben, wir würden gern uns vergrößern, wir brauchen einen Platz. Und auf einmal ergibt sich das ohne Makler, ohne alles, 50 Meter weiter. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für den Alpha-Kurs, den wir jetzt schon zum zweiten Mal haben. Wir haben einen kleineren Alpha-Kurs beim zweiten Mal, aber mindestens so viele, noch mehr Teilnehmer gehabt an dem Wochenende. Und was für eine intensive Zeit. Ich bin dankbar, damit dran beteiligt sein zu dürfen. Ich bin dankbar für diese Kirchen-Connection, würde ich sagen. Müssen wir es auch wieder Deutsch bringen, oder geht's? Okay. Am Donnerstag hatten wir hier unten den Pfarrer Scharf, den Pfarrer Fuchs, den Pfarrer Winter und ich. Wir saßen bei Großhaus und Brezeln, haben so uns unterhalten, hey, wir möchten gemeinsam Veranstaltungen an Buß- und Bettag machen. Wer würde gern welchen Part übernehmen? Und so stehen wir da dahinter. Und dann haben wir danach nur miteinander gebetet. Und ich dachte mir, wow, wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Und dann noch was ganz Profanes, an dem ich echt nochmal die Dankbarkeit Gott gegenüber nochmal ausdrücken mag. Ihr wisst, ich stehe auf amerikanische Autos. Und ich hatte so mir meinen Herzenswunsch erfüllt und habe mir ja im Februar, nachdem unser anderes Auto kaputt ging, gut, ich war schuldig, habe das Auto ja zu Schrott gefahren, brauche ein Auto und ich habe mir einen Dodge gekauft und das war so der erste, den ich anguckt habe, der sah aus wie mein Freund, der mich begleitet, sagte, der sieht aus wie Hölle und den du jetzt siehst, der sieht aus wie Himmel und ich bin echt auf der Welle geritten, boah, Gott ist so gut und er weiß, was ich will und was ich brauche und hey, das läuft alles so gut. Vor 4 Wochen oder so, bitte, vor der Taufe, am Tag der Taufe wollte ich mit dem Auto losfahren und ich konnte keinen Meter mehr fahren. Und Diagnose Motorschaden, nachdem ich 10.000 Kilometer mitgefahren bin. Und ich habe dann gleich mal 1.200 Euro nur für den Motorausbau gesetzt und die Diagnose. Und dann dachte ich mir, hey Gott, warst du nicht dabei, als ich mir das Auto gekauft habe? Du wolltest es doch. So könnte man ja denken manchmal. Und mir ist auf einmal so, ey, jetzt kommt der Umzug, wir haben ein drittes Kind. Ich habe mein Erspartes in das Auto reingeballert und ich weiß gar nicht, wie wir das andere jetzt alles machen sollen. Und ich dachte mir in dem Moment, und jetzt muss ich da echt Buße dafür tun, dass ich in dem Moment so dachte, irgendwie wächst mir das gerade über den Kopf. Ich weiß nicht, wie die Perspektive ist. Es sah bei mir echt trübe aus, dunkel aus. So ein paar tausend Euro Differenz, die einen glücklich oder unglücklich zu sein scheinen. Und einen Tag später kriege ich die Nachricht, dass an dem Tag, wo ich das für mich in Zweifel hatte, mein Neffe diesen ganz schweren Motorradunfall hatte, von dem er ja mitbekommen hat. Und man nicht wusste, ob er das überlebt und wie er es überlebt. Und auf einmal habe ich mich echt gedemütigt und habe gesagt, Gott, es tut mir so leid, dass ich wegen diesen paar tausend Euro so eine Krise, Lebenskrise schon fast hatte. Es tut mir so leid. Also, meinem Neffen geht's mittlerweile den Umständen entsprechend echt gut. Er ist bei klarem Verstand. Die OPs funktionieren gut. Er kriegt gut Besuch. Und danke für all eure Gebete und all die Unterstützung, die auch von uns als Gemeinde da kam. Wir sind ja Gott echt dankbar als Familie, dass er diesen Motorunfall, den er komplett selbst verschuldet hat, nicht, also die Reha wird nur weitere 4-5 Monate in Anspruch nehmen, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind wir echt dankbar. Und wisst ihr, dass Gott noch immer einen draufsetzen kann? Also, und jetzt kommt's. Morgen werde ich ein Auto zulassen und ich bin da sowas von geflasht, weil, also wenn ihr meinen Vater kennen würdet, dann wüsstet ihr, der hat was gegen Marken oder sonst irgendwas. Und ich habe ihm so gesagt, gut, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das jetzt regeln kann, aber vorübergehend hat mir mein Bruder sein Auto geliehen und so. Und dann sagte mein Vater zu meiner Überraschung, du David, weißt du was? Ich gebe dir das Geld für ein Auto, aber ich möchte, dass du dir einen Mercedes-Diesel-Kombi gebraucht kaufst. So konkret formuliert und ich dachte mir, das finde ich mal echt ein Hammer. Hab ein Auto gesehen, hab's ihm vorgeschlagen, guck mal, das wär's. Und dann hat er das mit meinen Brüdern besprochen und sagte, alles klar, Geld ist am Freitag auf dem Konto. Und dann zu denken, das finde ich ein Hammer. Das finde ich echt ein Hammer. Dort, wo ich für mich die Perspektive verloren hatte und dieses schon so, Gott, wo warst du? Und jetzt aber in der Demut zu bleiben, nicht zu denken, du auf der Welle, jetzt reite ich dahin, war schon von Anfang an Gottes Wille, dass unser Pastor Swabenhausen Mercedes fährt oder so, was weiß ich. Nein, aber einfach die Momente, ob sie mal gut oder nicht so gut sind, trotzdem dankbar entgegennehmen. Und wir sind bei Erntedank. Erntedank wird gefeiert bei uns in unserem Breitengraden dann, wenn eigentlich so der Großteil der Ernte eingefahren ist, wenn die ganzen Äcker langsam schon abgeerntet sind, wenn der Mais drin ist, wenn Korn drin ist, wenn Obst drin ist, wenn die Blumen drin sind, dann wird bei uns Erntedank feiern. Es liegt terminlich immer ziemlich deckungsgleich mit dem jüdischen Laubhüttenfest. Wird Sukkot genannt, das 7 Tage ungefähr gefeiert wird. Und Sukkot bedeutet Hütte. Die Juden bauen sich provisorische Laubhütten zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Man verbringt einen großen Teil der 8-tägigen Feier in dieser Hütte und dort wird gegessen, gefeiert und bei gutem Wetter wird oft mit den Kindern auch in dieser Hütte geschlafen. Messiasgläubige Juden und Christen werden darin erinnert, dass ihr Leib wie eine Hütte oder ein Zelt nur eine vorübergehende Behausung darstellt. So steht es in 2. Korinther 5, 1 bis 4. Das lese ich gerade hier mal noch. So gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf Erden leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt, und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voller Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen, sondern den zukünftigen unmittelbar darüber ziehen. Soweit der Text. Wir haben eine irdische Behausung und wir werden Situationen in unserem Leben haben, die scheinen gut zu sein. Du bist satt, die Ernte ist reich, du kannst an einem gedeckten Tisch sitzen und dich so voll essen, dass es dir danach schon wieder schlecht ist, zumindest in unseren Breitengraden. Und dann können wir schon wieder unzufrieden sein. Oh, warum habe ich nur so viel gegessen? Das hätte ich gar nicht machen müssen. Und alles ist schlecht. Das heißt, der irdische Leib, in dem wir stecken, werden wir Gutes und weniger Gutes erleben. Es ist einfach so. Und an Sukkot, am Laubhüttenfest, wird das uns eigentlich bewusst. Erntedank bedeutet, es gibt auch viele Zeiten im Leben und im Jahr, die sind nicht so gut. Und sie gehören trotzdem zu mir und sie gehören trotzdem zu meiner Beziehung mit Gott. Und wie einfältig und wie klein ist es, wenn wir der Meinung sind, nur dort, wo wir die Segnungen quasi einsammeln, wie bei einer Ernte, einen Korb voll Äpfel von einem Baum runterpflücken können oder was weiß ich, die Erdbeeren vom Feld holen. Da ist das Leben gut und die anderen Sachen sind nicht so gut. Nein, es gehört beides dazu. An diesem Laubhüttenfest, an Sukkot, ist Jesus am letzten Tag des Festes unterwegs gewesen und hat sich dort aufgestellt in Jerusalem. Es war so, er hat seinen Jüngern vorher, er ist ja vor allem in Galiläa unterwegs gewesen, das ist ungefähr 100 Kilometer von Jerusalem weg, am Jordantal hochwärts, am See Genezareth. Und Jesus sendet seine Jünger und sagt, geht ihr zum Laubhüttenfest nach Jerusalem. Und er tat so, als hätte er nicht vor zu kommen. Die Jünger gehen hin, so wie viele dort entlang pilgern. Das ist übrigens ganz interessant, in der Jordanebene, das ist vor allem eine Wüstengegend, ein Tal, da ist Jordanien auf der einen Seite und so das samaritische Hochland auf der anderen Seite. Dort sind die Juden immer runtergepilgert. Das hatte einen Riesenvorteil, die mussten nie ein Regenkombi mitnehmen. Da hat's einfach nie geregnet. Während wenn die an der Mittelmeerseite runter wären, da wären die immer triefnass gewesen. Also ist man schon bevorzugt dort windgeschützt, aber auch regengeschützt, die Jordanebene runter. Die Jünger waren auf dem Fest und dann kommt Jesus am letzten Tag des großen Festes und sagt dort, stellt sich in die Mitte auf und man muss sich das so vorstellen, heute ist der letzte Tag vom Münchner Oktoberfest. Es waren ungefähr 6,9 Millionen Menschen auf diesem Fest in den letzten 10, 14 Tagen. Und es wurden ungefähr 6,9 Millionen Liter Bier gezapft. Und jetzt, heute Abend, stell dir vor, Jesus würde da heute Abend um circa kurz vor Sperrstunde auftreten und würde dann rufen und sagen, ey Leute, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Stefan war auf dem Münchner Oktoberfest Anfang der Woche und hatte erzählt, also ungefähr um 10 Uhr, wie viele Leute würden da noch Hurra schreien um 10 Uhr, Sperrstunde? Also die meisten sagen dann, ich bin voll im wahrsten Sinne des Wortes. Passt nichts mehr rein. So ähnlich muss das auch auf dem Laubhüttenfest gewesen sein. Die Leute haben da 7 Tage in Jerusalem kampiert, in solchen Zelten, haben die ganze Woche gefeiert. Das ist nicht nur ein Abend auf dem Münchner Oktoberfest, sondern eine ganze Woche feiern. Erntedank, es war immer ein Miteinander, immer eine gesellige Runde. Und dann, da wo eigentlich jeder schon abgesättigt, abgefüllt ist, man sich gedanklich schon die Reisepläne zusammenschmiedet, guckt, oh, bei wem müssen wir noch vorbei, wo packen wir unseren Esel, damit wir wieder heimwärts ziehen. Dann kommt Jesus und sagt, wen da dürste, der komme zu mir. Total unlogisch. Ich würde sagen, du musst das in der Wüste fragen, wo die Leute Durst haben. Du musst vielleicht am ersten Tag des Festes fragen, wo die nicht sich schon in, was weiß ich, für Bierzelte alle oder Weinlauben reinbegeben haben und die Weinschläuche voll runtergeschlabbert haben. Wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Und Jesus macht es genau an dem Tag, an dem 7. Tag von Sukkot, wenn der hohe Priester nach dem jüdischen Überlieferung einen goldenen Krug mit Wasser nimmt und auf dem Altar ausgießt. Und ich möchte mit uns jetzt mal diese Stelle lesen in Johannes 7, Vers 37 bis 39. Johannes Evangelium, Kapitel 7, Vers 37 bis 39. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagt das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbar geworden ist. An diesem Tag gießt der hohe Priester Wasser aus auf dem Altar und weiß noch gar nicht wirklich die Bedeutung. Aber Jesus gibt dieser Handlung eine Bedeutung. Und er sagt, hey, wenn du an mich glaubst, wie es die Schrift sagt, nicht nach deinem Gutdünken, nicht nach, jeder kann sich seine Religion irgendwie zusammenbasteln oder gemäß dem, wie wär's, wenn wir so noch einfach unseren christlichen Glauben bunter machen, dann packen wir noch ein bisschen Heiligen Geist rein oder sonst irgendwie. Nee, wenn wir gemäß der Schrift an Jesus glauben, dann werden aus uns heraus Ströme lebendigen Wassers fließen. In 1. Timotheus 4, Vers 4 heißt es, denn alles, was Gott geschaffen, ist gut. Und wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir in einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Erntedank und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das gehört zusammen. Einerseits dieses dankbar Dinge in Empfang nehmen, von denen wir wissen, ey, die hat Gott geschaffen. Und genauso dankbar den Heiligen Geist in Empfang nehmen, weil wir wissen, er ist von Gott. Es ist doch sein guter Heiliger Geist. Und ich mache uns Mut, dass wir in unserem alltäglichen Leben nicht nur die Früchte, wie sie so auf der Erde wachsen, ob Pflaumen, Äpfel, Zwiebeln, ich liebe ja Zwiebeln, früher wollte ich am liebsten nur Zwiebelsalat oder sowas essen, gut, jetzt nehme ich auch anderes Gemüse erstmal dazu, dass wir die Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat, dankbar entgegennehmen. Aber dass wir genauso die Segnungen und den Segen seines Heiligen Geistes dankbar entgegennehmen. Wir hatten jetzt auf dem Alpha-Wochenende uns eine kleine Feedback-Runde gemacht. Was fällt dir zum Heiligen Geist ein? Und jemand sagte dann, also früher war das für mich eher so ein komisches Thema, aber jetzt an dem Wochenende habe ich dann erkannt, das ist eigentlich auch relativ natürlich und nachvollziehbar. Und damit kann ich jetzt eigentlich gut leben. Und genau das soll es doch für uns sein. Die Fülle, die Ströme des lebendigen Wassers, die aus uns heraus fließen können, die sollen wir echt auch zulassen. Wisst ihr, was passiert, wenn Wasser nicht fließen kann? Wenn Wasser nicht fließt, dann kippt's ganz schnell um. Wenn Wasser nicht fließt, dann wird es innerhalb von wenigen Tagen oder wenigen Stunden entstehen Keime und wird schlecht. Und dann kannst du sagen, ich verstehe das gar nicht. Ich habe da vor 5 Jahren frisches Wasser reingefüllt. Ich verstehe das nicht. Oder füll mal ein Glas, füll mal einfach Wasser aus dem Wasserhahn ab in ein Glas, mach einen Deckel drauf und lass es mal ein paar Wochen stehen. Frisches Wasser. Das sieht nach ein paar Tagen gar nicht lecker aus. Und ich wollte das auch gar nicht trinken. Ich habe meinem Bruder eine Freude machen wollen, ihm eigentlich ein Geschenk, und gleichzeitig sollte es auch ein Witz sein. Und ich dachte mir so, ah ja, ich schenke ihm einen O-Saft, Orangensaft, hab ihn aber in eine Campari-Flasche eingefüllt und in eine Original-Campari-Karton reingemacht und dachte mir, wie cool, der wird diesen Gedanken, diese Verbindung ja checken. Hier ist O-Saft, den kannst du mit Campari mischen. So war mein Gedanke. Also habe ich ihm den O-Saft in eine Campari-Flasche rein, das so verpackt und hab das dem geschenkt. Der wusste von meinem urwitzigen Gedanken nichts, hatte dann erstmal nur ein paar Tage dieses Ding stehen lassen, bevor es aufmacht. Und was hat er bekommen? Angeschimmelten Orangensaft in der Campari-Flasche. Und er hat recht gut reagiert. Er hatte nur gefragt, du, was war mit dieser Flasche das Problem? Und dann habe ich, oh nein, hast du es jetzt erst aufgemacht? Hättest eigentlich gleich an deinem Tag aufmachen müssen, um diese Verbindung. Das könnte man mit Campari trinken. Stehendes Wasser wird schlecht. Und wenn wir uns nur mal so sagen wie, ey, die Taufe im Heiligen Geist habe ich auch schon erlebt. Nö, war eigentlich tolle Erfahrung oder nur unspektakulär. Nee, das war die beste Zeit in meinem Leben. Aber du lässt das Wasser nicht fließen. Die Quelle fließt nicht. Dann wird das Wasser schlecht und kippt. Und deswegen auch nochmal dieser Gedanke, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Dankbarkeit ist ein Wesensmerkmal, das uns Christen ausmachen soll. Dankbare Menschen sind viel angenehmer als undankbare. Dankbare Menschen fordern Sachen nicht als selbstverständlich ein. Das haben wir sehr eindrücklich in diesem Anspiel gesehen. Dankbare Menschen haben einen aufrechten Blick. Dankbar gegenüber Menschen und gegenüber Gott. Wisst ihr, bei uns aus dem im Schwabenland gibt's ja einen ganz blöden Spruch. Ich hab den auch schon mal in der Runde sicher gesagt, dass jemand macht dir was oder so und du sagst Danke und dann sagt er, zahl dein Zeug, dann musst du nicht Danke sagen. Oder manch einer hält's ja nicht aus, dass ihm was geschenkt wird und sagt, nee, ich zahl dir das schon, weil sonst stehe ich ja in deiner Schuld. Also so, wie der Joachim gesagt hat am Anfang, wenn er gefragt wird, ey, was kriegst du jetzt dafür? Und er sagt dann, nee, lass gut sein. Es hebt unseren Blick, wenn wir dankbar sind. Weil dankbar heißt zu sein, es ist nicht selbstverständlich und ich richte mich auf zu Gott und sage, danke für diese unverdiente Gnade. Dankbarkeit hebt unseren Blick. Und ich stelle das auch immer wieder fest, dass ob in der Familie oder im Umgang wie im Lebensmittelpunkt, undankbare Menschen sind unattraktive Menschen. Und die möchte man eigentlich, entweder denen hilft man auch gar nicht mehr gern. Und da denkt man sich so, ey, wie die Christine gesagt hat, fehlt da jetzt nicht irgendwas? Natürlich will man nicht die Dankbarkeit einfordern. Das würde sie auch nie machen im wirklichen Leben. Das war jetzt ja nur für uns zur Verdeutlichung. Aber es geht darum, dass wir diese Dankbarkeit echt ausdrücken dürfen und sollen und auch zulassen. Zahl dein Zeug, dann musst du nicht Danke sagen. Das ist ein ganz falsch, ist ein No-Go. Eigentlich ist nämlich das genau was Wertvolles, zu sagen, hey, es war mir eine Freude, dich zu unterstützen, dir zu helfen. Das Laubhüttenfest ist eine gute Rückbesinnung. Wo komme ich eigentlich her und wem habe ich das alles zu verdanken? Laubhüttenfest, die Juden haben damals dran gedacht, wie sie in Hütten gehaust durch die Wüste gezogen sind. Das Volk Israel kam aus der Sklaverei Ägyptens in das verheißene Land, in ihr verheißenes Land. Es war ein beschwerlicher Weg mit großen Gefahren und Hindernissen. Versklavt sein von Sünde, gebunden an Dingen, die Gott nicht ehren, ist manchmal angenehmer, wie der beschwerliche Weg auf Gottes Verheißung zuzugehen. Das müssen wir nochmal uns vielleicht auf die Zunge zergehen lassen. Versklavt sein von Sünde, gebunden an Dinge, die Gott nicht ehren, ist manchmal angenehmer, wie den beschwerlichen Weg auf Gottes Verheißung zuzugehen. Ich habe mal von einer Geschichte gehört. Sie ging ungefähr so: Ein wirklich übermäßig korpulenter Mann hatte bei allen Ärzten und überall versucht, Hilfe zu bekommen. Wie kann er dieses Gewicht loswerden? Und keiner konnte ihm wirklich helfen. Bis einer zu ihm gesagt hat, weißt du was, du musst dich auf den Weg nach Rom begeben und dann wird dir geholfen werden. Das war jetzt ja sicher in der katholisch gläubigen Zeit, Rom, das Zentrum, wo der Papst ist, so. Er war nördlich der Alpen und er sagte zu ihm, aber du darfst da nicht mit einem Pferdewagen hingehen oder Eselswagen, sondern du musst den Weg zu Fuß gehen. Und der Mann machte sich auf und er hat die ersten paar Tage, hat er ganz wenig Wegstrecke nur geschafft. Und es war ihm beschwerlich und er dachte sich, wie soll ich das überhaupt schaffen? Kehre ich wieder um? Und mit jedem Tag ging es leichter. Und dann ging es auch die Alpen hoch und die Täler und das ist ja echt eine ganz tolle Gegend. Also ich bin da jedes Mal fasziniert, wenn wir über die Alpen fahren und dann noch am besten über den Pass und dann merken, wie da unten die Atmosphäre anders wird. Der Weg mag erstmal beschwerlich sein, aber durch das, dass der zu Fuß ging, haben sich auf einmal seine Muskeln stabilisiert, die Kalorien wurden gleich umgearbeitet, Energie, und er hat dann angekommen in Rom, echter eine sportliche Leistung für sich gehabt und war gesund und ausgeglichen. Die Bequemlichkeit des alten Gewohnten, des Versklavtsein in alten Strukturen und Strickmustern, das blockiert uns und scheint uns manchmal angenehmer sein wie der Weg mit Jesus. Aber es lohnt sich wirklich. Und wisst ihr, warum damals bei den Israeliten die Reise 40 Jahre dauerte, die sie da durch die Wüste herumirrten? Das liegt daran, weil Charakterschulung Zeit braucht. Charakterschulung ist was, das werden wir immer wieder erleben müssen. Wir können in vielen Sachen Fortschritte machen, aber unser Charakter braucht einfach seine Zeit, bis der geschliffen ist. Und ein Charakter formt sich nicht gut, wenn wir von Erfolg zu Erfolg gehen, sondern wenn wir von Niederlage zu Niederlage gehen. Da werden wir auf einmal weicher und werden demütiger. Da wird unsere Persönlichkeit echt geschliffen. Wie gehe ich in Drucksituationen um? Das merken wir, und da sind wir auch sehr dankbar, dass Piloten und Ärzte, die haben ja so einen hohen Level an Aufnahmeprüfungen, die werden in solche Stresssituationen hineingepackt, und dann werden sie dadurch erst wenn sie das geschafft haben, dort die Ruhe zu wahren, dann dürfen sie die Ausbildung machen, weil ihnen Menschen anvertraut werden. Unser Pastor aus Friedrichshafen, der Andy Sohl, die konnten keine eigenen Kinder kriegen und haben sich dann irgendwann für eine Adoption ausgesprochen. Und Andy und Annette, die sagten, das war so schlimm, dieser ganze Prozess. Wir wollten doch, es gibt so viele Kinder, die adoptiert werden wollen, und wir haben dieses schier nicht ausgehalten. Das erste Gespräch mit dem Menschen vom Jugendamt, der für Adoption zuständig ist, das war so, die haben sich kurz kennengelernt. Der Typ war gleich vom Anfang an total unfreundlich und sagte, also nur damit es klar ist, ich bin der Einzige, der hier für den ganzen Landkreis für Adoption zuständig ist, und ich werde Ihnen die Adoption ausreden. Ich bin nicht daran interessiert, dass Sie adoptieren. Und die haben das hier nicht gepackt und dachten, was soll das? Und sie sind da beharrlich dran geblieben und gesagt, und wir gehen durch jede Instanz, die geht, dass wir die Adoption vorantreiben können. Und ganz zum Schluss kam raus, dass er gesagt hat, wenn er es den Leuten nicht so schwer machen würde, dann würden die wie so ein Tier an Weihnachten fragen, wo kann man das wieder abgeben? Sondern er sagt, die müssen wie bei einer Schwangerschaft die ganzen Prozesse durchmachen, die Rückschläge, dieses, wollen die das denn auch wirklich? Und sind die bereit, den Weg zu gehen? Und so ist es auch damals gewesen, der Weg des Volkes Israel ging durch eine Charakterschulung von 40 Jahren. Interessanterweise, auch wenn man da die Bibel liest, dass eigentlich sind die Menschen, die aus Ägypten ausgezogen sind, vorher gestorben, bevor das Volk Israel nach Israel reingekommen ist. Von uns muss sterben, was nicht in Gottes Gegenwart wirklich präsent sein soll. In uns muss es sterben. Dankbarkeit ist sehr verwandt mit Demut. Und beide fordern nicht mit Worten ein, wie das steht mir aber zu, sondern Demut und Dankbarkeit heißt, es ist unverdiente Gnade. So wie die Kirsten gesagt hat, ich bin echt dankbar, weil wir haben das nicht im Griff. Wir hatten echt das aus Gottes Hand genommen, wie sich unsere Kinder entwickelt haben, sind da dankbar diesen Weg gegangen. Und ein Beispiel noch von Jesus möchte ich da zum Abschluss bringen. Es wird berichtet, dass Jesus von Anfang an bei der Schöpfung dabei war. Er ist Gott. Und da heißt es, dass, wenn wir das Johannesevangelium anfangen zu lesen, da lesen wir, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Jesus ist das lebendige Wort Gottes und durch ihn ist nichts entstanden, was im Universum da ist. Was? Durch ihn ist alles. Danke, ihr seid noch wach. So, okay, also nur für die Kassette, für die Online. Durch ihn ist alles entstanden, was im Universum ist. Es ist nichts entstanden ohne ihn. So, jetzt haben wir's. Danke. Alle eingeschlafen gewesen, aber jetzt seid ihr wieder wach. Gut. Und Jesus, der bei der Schöpfung dabei war, von ihm lesen wir, dass als er die 5 Brote, die 2 Fische in Empfang nahm von dem kleinen Jungen, da hat er Gott gedankt. Jesus, er dankte beim Abendmahl. Er kommt demütig im Garten Gethsemane und sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er soll uns ein Vorbild, ein Führer sein. Lass uns echt das auch für die nächsten Wochen so übernehmen, dass wir sagen, wir möchten Dankbarkeit leben und erleben. Überleg dir mal, wem du für das, was er in letzter Zeit entweder für dich getan hat, wo du ihm einfach einmal Dank ausdrücken kannst und überleg dir vielleicht, auch wenn Dinge passieren gleich, hey, sag echt Danke. Und das Leben wird schöner und lebenswerter, wenn wir es dankbar in der positiven Atmosphäre von Dankbarkeit leben und erleben. Ich bin am Ende meiner Predigt und ich mag nochmal für eine Sache echt dankbar sein, Gott gegenüber und auch euch als Gemeinde. Es sind jetzt ziemlich genau 6 Jahre. Vor 6 Jahren, am 3. Oktober, habe ich hier meinen Antritt als Pastor gemacht. Und dass ich 6 Jahre hier sein darf, das nehme ich echt dankbar aus Gottes Hand und auch dankbar, dass ich mit so einer tollen Gemeinde, unsere Gemeinde, dass wir diese vielen tollen Dinge schon erleben durften, mit unserem neuen Gemeindezentrum, mit dem Flyer, mit Gemeindefreizeit, mit Alpha, mit Heaven's Gates, welche Dinge wir auch immer erlebt haben, ich bin Gott echt dankbar. Du und ich sind ein Teil eines ganz großen Planes, den Gott mit dieser Stadt hat, mit diesem Landkreis hat. Amen.